Die Leitung nach Peru, sie steht nach Villa El Salvador ins Centro de Comunicaciones zu Sofia und Charlotte. Hallo, ihr zwei.
Hallo.
Hallo.
Viele liebe Grüße.
Euer FSJ geht demnächst zu Ende. Seid ihr froh oder trauert ihr mehr?
Gemischte Gefühle, wie es eigentlich immer ist, glaube ich. Ja, also ich glaube, wir werden ziemlich viele Sachen vermissen, aber genauso vermissen wir auch Sachen aus Deutschland, worüber man sich dann freut, wenn man wieder da ist. Aber klar, also es war schon ein tolles Jahr auf jeden Fall.
Ja, dann lassen wir das doch mal nochmal ein bisschen Revue passieren. Was ist so das prägendste Ereignis gewesen? Gibt es sowas überhaupt oder ist es eher die Summe? Aber lasst mal so ein bisschen da eure Brennpunkte, eure Highlights auch nochmal hier.
Highlights, das wird sehr schwierig. Da könnten wir ja stundenlang darüber sprechen. Ich würde aber für mich sagen, dass insgesamt das ganze Jahr von der Entwicklung, die man persönlich hier so macht, das mich am meisten beeindruckt hat, weil man hört immer sehr viel, auch von Freunden, die vielleicht schon FSJ gemacht haben. Ich bin ja auch schon ein bisschen älter. Aber da habe ich schon ein paar Eindrücke gewonnen. Und alle meinten, das erste halbe Jahr zieht sich zäh hin. Und da hat man, glaube ich, auch noch die meisten Zweifel. Und die Eingewöhnungsphase dauert halt entsprechend auch länger. Und das letzte halbe Jahr, ich glaube, da stimmst du mir zu, ist wie im Flug vergangen. Ja. Und super intensive Erlebnisse gehabt und die Familie kam zu Besuch in der zweiten Hälfte. Man hat wieder Freunde getroffen, die auch aus Deutschland einen besucht haben. Und ich habe mich einfach viel mehr angekommen gefühlt. Auch von der Sprache her, da hatte ich auch am Anfang ziemliche Schwierigkeiten. Aber ja, so ein spezifisches Erlebnis, schwierig.
Ja, total schwierig.
Vielleicht kann man da so eine Top 3 mal machen.
Unbedingt, ja, ja, klar, wir haben Zeit. Wir hören gerne zu.
Ich glaube, ich kann auch für uns beide sprechen, denke ich da in der Hinsicht, dass Machu Picchu auf jeden Fall eines in den Top 3 mit drin ist. Und gerade wenn man das auch mit der Familie besucht, ist es nochmal ein super schöner Moment. Und mich hat auch ganz besonders der Amazonas fasziniert und das kann ich auch jedem ans Herz legen, das einmal im Leben gemacht zu haben. Und was noch? Und aber auch ja, die Nähe zu den Anden. Ich war erst kürzlich in Huaraz und war wandern und bin da richtig auf den Geschmack gekommen und ich bin eigentlich nicht so, ich wandere nicht so super gerne und da habe ich völlig, ja, weiß ich nicht, das für mich entdeckt.
Ja, also die Reisen machen auf jeden Fall einen großen Teil von diesen Highlights aus. Und wir haben sind da, glaube ich, auch ziemlich auf unsere Kosten gekommen, haben die Urlaubstage auch ziemlich ausgereizt. Aber die Arbeit war natürlich auch ein sehr großer Bestandteil von diesem Jahr. Zum Beispiel haben wir jetzt auch selbst einen Jahresrückblick gemacht im August in der Tuvia-Sendung hier auf Spanisch und haben auch über unsere Lieblingsprogramme geredet und auch eben so ein bisschen über unsere Highlights, aber Monat für Monat. Und dann hat man eher die Highlights jeden Monat betrachtet, was dann natürlich ganz schön viel war am Ende. Aber ich finde, wir haben auf jeden Fall auch auf der Arbeit, auch im Radio, finde ich, können wir schon zufrieden sein mit dem, was wir jetzt so gemacht haben und neu gestartet haben. Und ja.
Auch genau, unser Umfeld, da müssten wir eigentlich auch nochmal ein ganz großes Lob aussprechen, weil wir in einer super lieben Gastfamilie gelebt haben und auch unsere Arbeitskollegen sehr hilfsbereit immer waren und sehr offen und wir da des Öfteren immer Pollo a la Brasa gegessen haben zusammen. Brathähnchen, das ist hier sehr beliebt. und genau, haben da sehr viel mitgenommen.
Ja,
Und das war wirklich schön.
Familienleben auf jeden Fall. Auch, glaube ich, etwas, was ich sehr vermissen werde, weil ich das aus Deutschland von meiner Familie so ausgeprägt einfach nicht kenne.
Ja. Ja.
Ihr wart zusammen in der Gastfamilie? Beide?
Ja, wir waren in derselben Gastfamilie, genau.
Du hast die Entwicklung angesprochen, die ihr persönlich auch durchgemacht habt. Woran machst du das fest oder an was? Welche Art war die?
Vielleicht, also erstmal ganz offensichtlich meine sprachliche Entwicklung von Hola, como das bis hin zu, ich kann jetzt Sätze sprechen, ganz normale Gespräche führen. Das war auf jeden Fall so im ersten halben Jahr, hat das schon an mir ein bisschen geknabbert und dass man dann halt irgendwie sich nicht so ausdrücken kann, wie man eigentlich will. Aber das hat sich auf jeden Fall um einiges verbessert. Und die persönliche Entwicklung einfach in eine komplett neue Kultur einzutauchen, sich auch auf gewisse Situationen einzulassen, die man aus Deutschland natürlich nicht kennt, sprich zur Sicherheitslage in einem Randbezirk, in einer 10-Millionen-Metropole leben. Dann auf einmal auch, genau wie du schon gesagt hattest, das Familienleben. Wir sind dann in eine Großfamilie im Prinzip. Haben wir gelebt und sind dann zu etlichen Familienfeiern mitgenommen worden und einfach auch
Die
tanzen,
Art
ja, die Art. Dann
der
heißt,
Feiern.
jetzt tanzen wir alle zusammen und dann
75. Geburtstag, die
und
ganze Nacht wird getanzt.
ja, also da konnten wir uns das ein oder andere schon nochmal abgucken, glaube ich. Und sich einfach auch auf gewisse Sa Situationen und Dinge einfach einzulassen und den Kopf auch ein bisschen auszuschalten und die Dinge so zu nehmen. Und auch viele Sachen, die man in Deutschland für sehr selbstverständlich hält. Wir hatten da ja auch eine Sendung zu den Huaycos, zu den Erdrutschen. Es gab ja enorme Regenfälle in Peru im März. Und wir waren da mitunter relativ leicht nur betroffen. Wir hatten eine Woche kein Wasser. Und der Norden Perus, dem ist viel schlimmer natürlich
Ja.
getroffen worden. Aber das einfach so selber zu erleben, das, was man aus den Nachrichten irgendwie nur kennt und dann einfach vor Ort zu sein, Leute fragen dich, was ist los bei euch, was passiert und in Deutschland wird kaum darüber berichtet oder sehr wenig nur oder nach einer Woche ist es vorbei und monatelang ist dann in Peru hier immer noch der Ausnahmezustand gewesen. Das ist dann schon, ja, sowas ändert dann irgendwie so die Sichtweise und hat dann auch also meine persönliche Entwicklung irgendwie beeinflusst auf jeden Fall doch.
Und wie hat's
Ja,
euch irgendwie?
genau
Oh.
das.
Entschuldigung, rede du.
Wollte eigentlich nur noch hinzufügen, dass das Bewusstsein für manche Sachen wie eben das Wasser, aber auch für sowas wie gehe ich mit Müll um, hat
Oh
sich auf jeden Fall
ja.
verändert, weil gerade bei uns, wo wir wohnen, in unserem Sektor, gab es immer einen riesigen Müllhaufen, wenn wir nach Hause gekommen sind, wirklich so 15 Meter von unserer Haustür entfernt, ein enormer Haufen. Und dann haben jetzt die Nachbarn angefangen, eine Initiative dagegen zu starten. Und jetzt ist der Haufen mittlerweile komplett weg. Und es gibt eine Überwachungskamera, es gibt eine Sirene, wenn der Müllwagen kommt. Und wenn man das einmal so erlebt hat, dass eben halt, was für Auswirkungen das auch auf die Landschaft hat, auf die Umgebung, ob da jetzt so ein Müllhaufen ist oder nicht, dann überlegt man sich das zweimal, ob es nur eine Bananenschale ist oder das Papier vom Bus oder was weiß ich, dann überlegt man sich das auf jeden Fall, ob man es jetzt wirklich wegschmeißen muss oder ob man es lieber doch in die Tasche tut.
Und dann zu Hause entsorgt,
Ja.
weil Mülleimer auf der Straße gibt es so nicht. Und natürlich, vielleicht ist das auch eines der Punkte, was man verbessern könnte, natürlich bei uns im Viertel, dass man da einfach mehr Mülleimer aufstellt und die Müllabfuhr natürlich aber auch regelmäßig diese leert. Das ist halt auch immer die Problematik bei dem Ganzen. Aber ja, sowas prägt. Ja.
Ich wollte da auch anknüpfen, euch fragen, wie es euch in Via El Salvador gefallen hat. Also was ihr für einen Eindruck so von dem Viertel habt.
Also
Ja.
erster Eindruck war auf jeden Fall laut,
Ja.
staubig, grau,
Kalt.
kalt
ist es ja jetzt immer noch. Wir haben auch gerade
schon wieder, ja.
Wir haben jetzt gerade Winter, Shelljacke, Alpaka-Pulli an. Genau, von dem Jahr sind wir auch so angekommen. Ja, aber überraschenderweise haben wir uns da sehr gut dran gewöhnt. Ich erinnere mich auch sehr gut, Charlotte, du hattest am Anfang auch oftmals Kopfschmerzen.
Ja.
Wegen der Lautstärke.
Immer wenn wir auch in die Stadt gefahren sind oder hier viel rumgefahren sind draußen. Es war einfach zu viel Stress, zu viele Eindrücke. Und
zu viele Menschen.
Ja.
Ja. Und da, ich würde sagen, inzwischen haben wir uns da voll ins Dran gewöhnt und doch.
Wie geht ihr damit um?
Ja.
Mach nochmal.
Es ist halt schon hier unser zweites Zuhause geworden, würde ich sagen. Allerdings merkt man doch trotzdem, also ich merke trotzdem manchmal, dass mir ein bisschen Natur, frische Luft und Ruhe fehlt. Also man kann es nicht leugnen, dass es hier auf jeden Fall auch sehr anstrengend sein kann. Und ja.
Ja, wie geht ihr damit um und wo holt ihr dann wieder vielleicht eure Kraft her? Oder wo kommt dann die Ruhe her, wenn so stressig alles, wenn alles drumherum so stressig ist? Welche quasi vielleicht, ja, die Mechanismen, die man sich dann vielleicht auch aneignet oder aneignen muss, um damit klarzukommen? Gibt es da irgendwas? Irgendwelche Rezepte?
Doch, da gibt es einige Möglichkeiten. Ich glaube, allen voran, was wir natürlich sehr gerne gemacht haben, war es einfach zu reisen. Einfach nochmal ein kompletter Tapetenwechsel. Natürlich kann man das nicht immer machen. Und ich habe zum Beispiel als Ausgleich den Sport gefunden. Einfach, ne, wenn man dann mal sich ordentlich ausbaut, dann hat man den Kopf auch gut frei und dann stört das Hupen von den Autos schon weniger. Und Charlotte, du hast angefangen mit Tanzen.
Ja, genau. Also ich habe auch in Deutschland, genau, auch den Sport generell auch sehr viel Sport gemacht. Bei mir war das in Deutschland vor allem Joggen, Laufen gehen draußen, aber das ist hier einfach leider nicht möglich. Aber ich habe auch in Deutschland schon immer getanzt. Nur Hip-Hop und wollte dann hier jetzt anfangen, ein bisschen Salsa zu lernen und Bachata, damit ich dann auch wenigstens ein paar Grundkenntnisse habe von lateinamerikanischen Tänzen und habe mir dann auch recht spät, das war erst im Mai, habe ich mir dann eine Tanzschule hier wieder gesucht und war dann jetzt immer zweimal die Woche dort und gestern hatte ich meine letzte Klasse und bin jetzt total, ja, es ist total schade auch, dass ich nicht früher damit angefangen habe, weil ich die Idee wirklich schon ganz lange hatte, aber es irgendwie nie durchgezogen habe. Und dann habe ich es irgendwann gemacht und es hat mir auch total gut gefallen und ich hoffe, dass ich in Deutschland auch weiter noch dann Salsa oder Bachata oder einen anderen lateinamerikanischen Tanz lernen kann, weil ich auch jeden Fall da jetzt mich die Lust da jetzt gepackt hat. Ja.
Was sind die speziellen Schritte, die speziellen Moves oder auch die Specials der lateinamerikanischen Tänze? Was hast du da bisher gelernt?
Also ich habe ja einen Grundkurs quasi Salsa und Bachata gemacht und das war jetzt meistens nicht Paartanz, weil einfach zu wenig Jungs oder Männer da hingegangen sind, weil an sich braucht ja auch keiner einen Tanzkurs, um tanzen zu können. So.
Das können die alle auch schon so.
Auch die Leute, die da hingegangen sind und gesagt haben, sie haben vorher noch nie einen Kurs gemacht, haben trotzdem getanzt, wie, ja, für mich fast wie Profis. aber ich habe da so ein paar Choreografien. Wir haben eigentlich jede Stunde was anderes gemacht, mal Salsa, mal Bachata und ja, jetzt kann ich halt so ein paar Grundschritte und wenn ich wollte, könnte ich jetzt vielleicht ein bisschen improvisieren, aber ich glaube, in Deutschland ist das dann auch wieder was ganz anderes. Da finde ich nicht so viele Gelegenheiten, Salsa zu tanzen. Sei denn, ich suche mir eben eine Tanzschule oder einen Kurs.
Ja, mit dem, was du dort jetzt gelernt hast, kannst du in Deutschland sicher auch beeindrucken.
Ja, das glaube ich auch.
Doch, wenn in den Diskotheken oder auf der Straße auch Musik, die passende Musik gespielt werden würde, dann könnte ich da vielleicht auch mal loslegen, aber
Die eine
so
andere,
oft.
die ein oder andere Salsa-Theke lässt sich bestimmt finden in
Ja.
Deutschland. Ne? Die suchen wir dann.
Ja.
Villa El Salvador, die Stadt, ein ja, groß, staubig, laut, habt ihr gesagt, aber es gibt sicher auch ein paar schöne Ecken. Was, wie sahen die aus oder wo wart ihr gerne in Villa El Salvador unterwegs? Wie sah es da aus, wenn es schön war?
Also tatsächlich, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, sind wir ziemlich nah immer bei unserem Arbeitsbereich geblieben oder
Ja.
eben bei unserem Haus. Aus dem einfachen Grund, ab einer gewissen Uhrzeit sollte man ja eh nicht mehr vor die Tür gehen oder da ist auch immer unsere Gastfamilie ziemlich
Besorgt,
besorgt
ja.
gewesen. Wir haben jetzt aber erst kürzlich, sind wir auf unseren Berg hinter unserem Haus im Prinzip. Es gibt da, es ist ja eine sehr hügelige Landschaft, sind wir haben wir den Berg erklommen und hatten eine schöne Aussicht, obwohl der Tag leider sehr grau war, konnten wir den Ozean sehen und auch die Inseln Patacamacs. Und das hat mir schon sehr gut gefallen und da haben wir uns halt auch. Hätten wir das ein oder andere Mal schon nochmal machen können.
Ja.
Aber das ist halt, man muss halt dann auch den Weg irgendwie auch kennen. Und normalerweise ist es ja auch so, umso höher gelegen, also die Häuser, die auf diesen Bergen gebaut sind, das sind ja auch sehr, sehr
Einfach.
einfache und auch sehr arme Haushalte. Und da muss man natürlich dann auch irgendwie aufpassen. Und genau.
Man zieht auf jeden Fall sehr viel
Aufmerksamkeit auf
Aufmerksamkeit auf
sich,
sich,
ja.
wenn man da dann ohne, gerade ohne irgendwie andere Peruaner hochgeht und ja.
Da weiß, genau, da muss man dann, glaube ich. Und wir haben das auch unserer Gastfamilie erzählt. Und in den Jahren, in denen sie jetzt da leben, sind die noch nie auf die Idee gekommen, auf diesen Berg irgendwie hoch zu
Dabei ist es gar nicht so hoch
wandern.
eigentlich. Es ist
Nee.
überhaupt nicht weit weg, aber.
War eine halbe Stunde vielleicht, aber die waren da völlig, ja, okay, gut. Und warum habt ihr das gemacht? So aus Lust und Laune. Ich glaube, ja, da haben wir schon das ein oder andere Mal, ja, Eck haben wir,
Ja,
da sind wir ein bisschen angeeckt mit
aber
unseren
auch unsere
Aktionen.
Gastfamilie selbst hat doch recht wenig jetzt Ausflüge in Villa El Salvador getätigt. Jetzt auch nicht mit uns. Also bei denen ist es auf jeden Fall Tradition, immer sonntags auf den Friedhof zu gehen. Der ist eben auch Teil von Villa El Salvador, gar nicht so weit weg von hier. Und da war es eigentlich auch immer ganz schön,
Ja.
weil auch sonntags eigentlich verhältnismäßig häufig noch die Sonne schien, auch wenn es jetzt kalt und grau ist. Und wenn man dann auf dem Friedhof ist, da ist es eben auch grün, mal zur Abwechslung und
Ruhig auch.
ruhig und dann eben auch mit der Familie ist eigentlich auch immer ein ganz schönes Erlebnis gewesen. Und eigentlich immer, wenn die Sonne schien, hat es mir auch gut gefallen. Und wenn ich von unserem Balkon aus, weil wir haben
Stimmt,
ja eine
ja.
eigene Etage und so einen offenen Balkon quasi, wenn wir dann eben das Meer, auch wie Sophia schon gesagt hat, wenn wir das Meer sehen konnten, war eben auch immer, ja, hat mir gut gefallen.
Nochmal als kurze Randinformation zu dem Friedhof, vielleicht nochmal ganz kurz. Das ist jetzt nicht in dem Sinne, wie man sich in Deutschland einen
Ja.
Friedhof vorstellt. Das ist eher so ein Parke der Erinnerung. Und das lädt, also das ist Sinn der Sache, dass man da wirklich mit der Familie hingeht, sich da hinsetzt, vielleicht einen kleinen Snack isst und einfach den Verstorbenen gedenkt. Und das ist, ja, das ist auf jeden Fall wenig. Wenig mit Trauer verbunden, sondern
Ja.
für mich war es am Anfang auch befremdlich, das erste Mal, als ich da war, weil ich mit Friedhof eigentlich eher ja, Trauer und also eher solche Gefühle verbinde. Und dann saßen wir da alle im Kreis und haben
Ja.
da nett geredet, viel gelacht. Ja, also nur das, um das, nicht das
Ja.
jetzt nachher wie makaber, da geht man ja zum Friedhof und was weiß ich, was man da macht. Nee, das ist halt, hier in Peru ist es ein bisschen anders.
Ja.
Ihr habt Aufmerksamkeit auf euch gezogen, wenn ihr, nicht nur wahrscheinlich, wenn ihr auf dem Berg seid, sondern auch so als Deutsche, als Hellhäutigere oder als auch Blonde. Wie sah das aus? Was habt ihr da erlebt? Was gab es da für Begegnungen? War das auch mal wirklich auch befremdlich?
Es gab auch einen Teil negative Begegnungen, würde ich jetzt mal sagen. Sachen, die einen schon auch stören oder nerven mit der Zeit oder nicht nur mit der Zeit, auch schon von Anfang an. Weil gerade auch, wenn ich alleine, also mir ist es oft aufgefallen, wenn ich ganz alleine hier auf der Straße laufe, dann sind die Leute noch mal mehr, fällt ihnen das auf, sind aufmerksam, als wenn ich jetzt, klar, mit Peruanern, aber auch wenn ich mit Sophia jetzt hier lang laufe, ist es auch weniger, habe ich das Gefühl.
Dann sind sie wieder schüchtern.
Genau.
Mit mir an deiner Seite als Bodyguard.
Genau. Aber auf jeden Fall, ja, also Pfiffe,
ja,
ist eigentlich so ein Sprüche. Tägliches Ding. Sprüche,
ja.
Knutschgeräusche, auch ganz beliebt, ja. bei mir jetzt nicht so, aber manchmal wurde man auch einfach nur total nett angesprochen. Oh, wo kommst du her? Und ganz süß ist es auch immer, wenn die Leute versuchen, einen auf Englisch anzusprechen, weil mit dem Englisch ist das hier so eine Sache. Die Kenntnisse sind leider sehr basico, sehr Anfängerniveau, würde ich mal sagen. Und ist aber immer trotzdem total lieb, wenn die Leute es dann trotzdem versuchen, wenn sie merken, man unterhält sich auf einer anderen Sprache und wenn sie einen dann eben versuchen, auf Englisch anzusprechen und die sind schon neugierig auch. Schade bloß dann, wenn vor allem dann Männer das...
Ja, das kann man vergessen hier. Das ist nur anstrengend, mehr nicht.
Ja, genau, da kommt dann leider doch der Machismus ein bisschen... durch.
Ja. Und ich fand, selbst bei mir, obwohl ich nicht aussehe wie die typische Deutsche, für die Zuhörer vielleicht kurz beschreiben, dunkle Haare und auch einen dunklen Teint, wurde ich trotzdem auch oft angesprochen und gefragt. Also auch einfach Neugierde, weil peruanisch sehe ich ja auch nicht aus. Und dann habe ich auch noch ein Piercing in der Nase, dann ist ja vorbei für die Leute. Dann ist ja... Aber ich muss sagen, durchweg hatten wir nie ein grenzwertiges Erlebnis. Nee. Das sind halt, ne, das an dem einen oder anderen Tag nervt es einen mehr und dann am anderen Tag weniger.
So. Aber bei den Männern gerade habe ich auch oft das Gefühl, dass es mehr hier Show, mehr Fassade, wie viel dann da wirklich hintersteckt, wenn man da jetzt mal drauf antworten würde auf die Sprüche oder einen frechen Spruch zurück. Ja. Bringen würde, ich glaube, dann sind die auch schnell ganz still. Also, das soll man.
Ja. Aber auf Konfrontation seid ihr dann auch eher nicht gegangen?
Nee, habe ich nicht so gerne, wollte ich auch nicht so gerne machen, weil man weiß ja nie, was das für eine Person ist am Ende und dann habe ich lieber versucht, einen bösen Blick aufzusetzen und ganz unfreundlich zu schauen oder einfach wegzuschauen. Oder die Leute eben demonstrativ anzuschauen, wenn man merkt, sie starren.
Stimmt.
Aber mehr auch nicht.
Das wurde uns ja auch in unseren Vorbereitungsseminaren gesagt, dass man da auch vorsichtig sein sollte, weil wir einfach in einer neuen Kultur sind. Und gerade als Frauen in Lateinamerika kann es dann doch schon mal irgendwie zu Zwischenfällen kommen. Und ja, wer weiß, ne? Ob sich dann nicht irgendwer doch provoziert fühlt, wenn man dann frech antwortet oder da auf Konfrontation schaltet. Deswegen sind wir da relativ passiv. Aber wir sehen schon, was da vor sich geht. Also ganz naiv sind wir dann auch nicht.
Ja, und die ganzen Warnungen und das Thema Sicherheit, wenn das eben so präsent ist, auch was in den Medien hier ankommt, wenn man von Lateinamerika redet, ist es wirklich so oder wird es auch aufgebauscht? Sind die alle paranoid oder habt ihr einfach auch die richtigen Vorsichtsmaßnahmen dann getroffen?
Das ist schon, leider würde ich sagen, entspricht schon relativ der Wahrheit, wobei wir jetzt ziemlich viel Glück hatten oder Glück auch, ja, nicht nur Glück, sondern auch dadurch, dass wir sehr aufmerksam waren und gerade weil wir immer gewarnt wurden, eben auch immer darauf geachtet haben, dass wir uns nicht selbst irgendwie in Gefahr bringen. Also uns ist nämlich
Nie was
nichts
passiert.
passiert, weder ausgeraubt noch
Sachen
belästigt,
gestohlen.
gestohlen, sonst was. Es ist einfach gar nichts passiert dergleichen. Aber man hört schon die ganzen Geschichten und es ist auch nichts, sind auch keine ausgedachten Horrorstories, sondern real. Und gerade wenn man hier den Fernseher anschaltet oder sonst was, da wird auch
Vergeht's einem,
oft,
ja.
ja.
Also wenn man die Zeitung aktiv liest und auch Fernsehen schaut, die Nachrichten, dann verstehe ich, warum manche Peruaner, die Eltern, warum die dann ihre Kinder nicht rauslassen wollen abends. Weil einfach so viele schlimme Dinge hier passieren und man dann irgendwie vielleicht fälschlicherweise davon ausgeht, ja gut, dann lasse ich mein Kind nicht mehr vor die Tür und dann passiert auch nichts. Dazu eine kurze Geschichte. Unsere Gastschwester wurde unweit unseres Hauses, ich weiß nicht, ich glaube, es ist auch schon wieder ein halbes Jahr her, aber auch
Ja.
ausgeraubt. Und wir gehen da wirklich viermal am
Und
Tag ungefähr
selbst
lang.
sogar an dem Abend, das war nämlich ich glaube, ein Samstag und wir sind beide ausgegangen und wir haben, glaube ich, um 9:30 oder 10 das Haus verlassen. Und
Aber in Begleitung. Ne? Wir
ja.
hatten Begleitung, wir waren nicht
Genau, wir hatten
alleine.
halt auch noch Bescheid gesagt, natürlich zu Hause, dass wir jetzt rausgehen. Und da haben unsere Gasteltern eben auch noch gesagt, ja, wir bringen euch noch bis zur
Bis zum
hier, bis
Bus.
zur Haltestelle und passt auf euch auf und so weiter. Und so quasi 2 Stunden später ist dann eben unsere Gastschwester nach Hause gekommen mit ihrem Freund. Und denen wurde halt dann der Rucksack einfach abgezogen und glaube ich auch irgendwie, weiß ich nicht, mit Stein, mit Kieselstein wurde denen hinterhergeschmissen oder sowas. Also jetzt auch nicht ganz. Nicht einfach nur hier einfach weggezogen, sondern schon auch ein bisschen,
Mit Gewaltandrohung.
ja.
Zurück zum Radio und zu eurem Alltag. Ja, wie sah der denn aus? Gab es da so einen geregelten Alltag?
Also geregelt ist hier sowieso nicht so vieles, muss man schon mal sagen. Auch etwas, wo man sich erstmal dran gewöhnen musste. Aber doch, für uns gab es schon so ein. Ja,
Wir
es
hatten schon
gab einen
Ablauf.
festen Alltag, ja. Also was hier auf jeden Fall unterschiedlich ist zu meinem Alltag in Deutschland auf jeden Fall, ist das späte Mittagessen. Und generell alles ist irgendwie 2 Stunden ungefähr nach hinten verschoben. Es liegt aber auch vielleicht ein bisschen mehr an unserer Gastfamilie, dass wir einfach erst um 15 Uhr meistens Mittag gegessen haben. Das dementsprechend geht man dann halt auch nicht um 7 schon zur Arbeit, also weil dann wäre man ja ganz schön lange so am Stück auf der Arbeit, ja.
Mit viel Hunger auf jeden Fall dann
Genau, mit
auch.
viel Hunger. Und ja, wir sind meistens so um 8:30, 9 hier auf die Arbeit gekommen, sind dann aber auch geblieben bis, ja, es kam drauf an, wie viel Arbeit anstand, aber im Extremfall, sage ich mal, bis 2:30 oder 3 geblieben, dann zum Mittagessen nach Hause. Das nimmt dann auch recht viel Zeit in Anspruch, wenn man dann noch mit allen sitzt und redet. Und dann war es auch meistens so 16 Uhr, dann waren wir mit dem Essen fertig. Und je nachdem, auch wie viel Arbeit anstand, sind wir dann eben noch mal ins Radio bis 19,
19.
20 Uhr. Oder eben auch nicht. Oder wir sind eben Freizeitaktivitäten nachgegangen, wie zum Beispiel bei mir das Tanzen oder Sport
Oder
oder
Chor.
der Chor. Genau, Sophia
Stimmt.
ist auch noch zum Chor gegangen.
Stimmt. Das habe ich gar nicht gesagt.
Ja.
Ja, und dann, welche Arten von Arbeit hattet ihr? Ihr wart im Radio, aber da ist ja auch noch ein Institut. Sagt doch mal, was ihr da alles gemacht habt.
Puh. Ja. Also im Radio natürlich das Vorbereiten von Tuvia. Allerdings haben wir jetzt meistens nicht einen ganzen Monat an der Tobias-Sendung gearbeitet, weil so viel Zeit braucht man dann eigentlich doch nicht. Also am Anfang vielleicht, aber vor allem dann, nachdem wir uns eingearbeitet hatten und wussten, wie das alles abläuft, dann sind wir meistens so in zwei,
Zwei
zweieinhalb
Wochen.
Wochen fertig geworden mit dem Programm, haben dementsprechend halt auch direkt nach der Sendung noch nicht angefangen mit der nächsten, sondern erstmal uns auf andere Sachen konzentriert. Wir hatten da zum einen die Liebloos para el Camino, das war ja auch mal ein Projekt, was von einer ehemaligen Freiwilligen gestartet wurde, in dem Bücher vorgestellt werden jede Woche und wir hatten da jeder vier Bücher pro Monat, also insgesamt acht für jeden Monat und die mussten wir eben vorbereiten. Eine kurze Biografie zum Autor des Buchs und dann den Inhalt kurz vorstellen vom Buch und das waren dann eben so ja, 2, 3 Minuten Audios und die wurden hier in der Sendung Hablemos Ya gespielt. Und
Aber wenn man die Bücher alle lesen muss, dann ganz schöner Aufwand.
nee,
Deutsche
also
Bücher oder
ich
per...
habe auch ein paar vorgestellt, die ich jetzt vorher nicht gelesen hatte.
Ja.
Einfach Empfehlungen von Freunden oder was man so in den Bestsellerlisten gefunden hat. Ja, dann ging das auch.
Wir haben auch einiges zusammengeschrieben in den letzten Monaten. Da
Ja.
und man kann ja auch nicht immer dasselbe Genre nehmen, ne? Das wäre ja dann auch wahrscheinlich langweilig. Also in dem Zusammenhang mit den Libros para el Camino haben wir nämlich dann auch Cine Radio entwickelt. Und zwar haben wir beschlossen, genau weil wir sehr viele Bücher schon vorgestellt haben, wie wäre es denn, wenn wir einfach auch noch Filmrezensionen schreiben? Und damit haben wir dann auch, wann haben wir damit angefangen?
Im
Im
Januar.
Januar. Also
Ja.
auch relativ lange machen wir das schon. Und das ist eigentlich auch ganz. Macht auf jeden Fall auch Spaß, da kann man auch den Soundtrack
Genau.
raussuchen und dann das schön unterlegen, die ganze Audio, das ist eigentlich ganz, ganz nett.
Habt ihr da auch
Und
peruanische Filme und peruanische Bücher genommen oder eher so internationale Blockbuster und Bestseller? Wie war denn die Auswahl?
sowohl als auch.
ja, also wir haben jetzt ja dadurch, dass wir neu damit angefangen haben, haben wir, würde ich sagen, erstmal so die Klassiker abgehandelt. Und ja, auch Lieblingsfilme bei mir auf jeden Fall.
Ja, mega.
Von daher, also peruanische Bücher auf jeden Fall. Filme hatte ich jetzt, glaube ich, keine dabei, ehrlich gesagt.
Peruanischen Film hatte ich auch nicht.
Aber
Ja, jetzt wo ich
Bücher,
nachdenke, ja.
Filme und was noch alles waren eure
Genau.
Themen.
Dann haben wir ein ganz neues Projekt gestartet im
Juni.
Juni. Die Idee stand schon viel länger, aber
Die
wie das
Umsetzung,
manchmal so
ja.
ist, zögert sich sowas dann doch heraus. Und zwar nennt sich das Ganze Lima Eres Tú. Das ist auch Teil von dieser Sendung Hablemos Ya. Und das ist quasi eine Reihe von Interviews, in der wir zweimal im Monat wird das auch ausgestrahlt, in der wir verschiedenste Personen aus ganz Lima vorstellen und ja,
Porträtieren, ne?
porträtieren eigentlich, ja. Das sind eigentlich sehr freie Interviews immer und die Leute erzählen quasi, die Leute entscheiden eigentlich selbst, von was sie erzählen, von welchen Erfahrungen sie berichten. Und ja.
Das macht uns auf jeden Fall sehr viel Spaß und ist auf jeden Fall eine ganz nette Abwechslung
Würden wir
zu
hier
dem,
auch
was wir
einbauen?
für Tuvia an Material besorgen müssen, weil die Leute, manchmal muss man bei der einen oder anderen Umfrage, bei den Interviews, muss man dann schon die ein oder andere Antwort ein bisschen rauskitzeln. Bei Lima Eres Tú ist eben der Vorteil, dass die Leute tatsächlich was erzählen wollen. Und das merkt man einfach. Und es ist einfach das Ergebnis, was man am Ende erzielt, ist einfach, bislang hatten wir eigentlich immer nur
Ja.
Erfolge. Und wir freuen uns da immer super über Feedback. Und wir teilen das ja auch immer ganz fleißig auf unserer neu kreierten Facebook-Seite von Tuvia und teilen da auch immer die Beiträge und schreiben als auf Spanisch als auch auf Englisch für die Freunde und Familienmitglieder, die eben nicht Spanisch sprechen und verstehen, schreiben wir diese Beiträge, übersetzen wir die nochmal und teilen das auch mit einem Bild von der Person, die wir interviewt haben, um das Ganze natürlich auch ein bisschen zu visualisieren. Und genau, da haben wir bislang, sind wir da auf sehr viel Anklang gestoßen. Und ja, das ist aber so eine Herzensangelegenheit. Und das wäre schön, wenn das auf jeden Fall noch verfeinert wird. Und wer weiß, was man da alles noch so draus machen kann.
Wir würden das auch hier übernehmen, glaube ich.
Wir hatten auch, wir wollten das eigentlich auch immer mal noch vorstellen und auf Deutsch mal Interviews übersetzen. Aber wir waren dann leider ziemlich eingespannt in den letzten Monaten, weil man muss natürlich auch Interviewpartner erstmal finden und einfach nur auf die Straße gehen und Leute ansprechen. Hat dann doch nicht ganz so gut geklappt, wie wir uns das gedacht hatten, dass wir einfach in die Stadt fahren. Also wir haben ja wirklich aus ganz vielen Distrikten Limas, aus dem Norden, aus dem Süden, natürlich aus Villa El Salvador auch, aus dem Zentrum von Lima,
von
auch,
allen
auch
Schichten
sogar
auch.
Miraflores, was alles eher so Touri-Viertel oder
das Gringo-Viertel.
Gringo-Viertel ist, kann man so sagen. Aber jetzt einfach so losgehen, mal gucken, was dabei rumkommt, hat nicht so gut geklappt. Deswegen muss man auch immer dann versuchen, über Connections Leute zu fragen, kennt ihr jemanden Interessantes mit einer guten Story? Und aber auf jeden Fall haben wir auch gerade erst noch drüber gesprochen, wäre das schön, wenn wir das auch nochmal, oder wenn der... Wir ja jetzt nicht mehr, aber wenn die nächsten Freiwilligen oder der nächste Freiwillige, der Bastian, das auch nochmal für Wüste Welle auf Deutsch dann.
Zur Not gibt er uns die spanische Spur und wir machen das halt mal selber.
Das können wir natürlich auch.
Oder so.
Das ist kein Problem. Wir haben auf jeden Fall jetzt schon so.
Wir haben ein paar Geschichten.
Wir haben jetzt ungefähr 9 oder 10 Geschichten jetzt schon zusammen.
Was waren das bisher für Leute? Könnt ihr mal 1, 2 Beispiele geben?
Ganz unterschiedlich. Also die erste Interviewperson war eine weibliche Mototaxista. Das, weil wir haben, also aus Villa Maria, das ist auch ein Viertel, was in der Nähe ist von Villa Salvador. Und in den Randbezirken, für die Leute, die jetzt unter Mototaxi nicht sich vorstellen können, das ist so eine Art Tuk-Tuk, kann man schon fast sagen, oder?
Ja.
Und ich würde aber fast behaupten, dass eigentlich die meisten Fahrer männlich sind. Ja. Und da ist uns die Frau ins Auge gesprungen und wir haben einfach mal, da hatten wir Glück, sind wir einfach auf sie los und haben gefragt, was sie davon halten würde, wenn wir sie einfach fragen würden, wie sie ihren Beruf empfindet, wie das klappt als Frau. Und da hat sie auch da hat sie auch was erzählt. Also das ist halt immer dieses Wow. Man glaubt es immer gar nicht, wenn man sowas hört. Und sie hat es auch sehr trocken und kühl erzählt, weil sie nur meinte, dass sie oft auch Angst hat oder wenn sie dann gerade abends Fahrgäste aufnimmt, dass sie ausgeraubt wird. Oder in einem Fall gab es, ich weiß nicht, ob es 2 Fahrgäste waren, sind eingestiegen und wollten ihr Mototaxi klauen. Und sie hat daraufhin...
Haben sie auch bedroht mit einer Waffe.
Mit einer Waffe war es, ja. Und dadurch, dass die Mototaxis alles, also in der Regel auf Ratenzahlung gekauft werden, wusste sie, okay, wenn das weg ist, dann zahle ich dafür und ich habe keine Existenzgrundlage. Und deswegen hat sie sich nur gesagt, nee, entweder, wenn das jetzt passiert, wenn ihr mir mein Mototaxi jetzt klaut, dann können wir auch alle zusammen sterben, so ungefähr. Und ist dann wie wild losgerast und hat es irgendwie geschafft, dass ein Polizeiauto, aufmerksam geworden ist auf ihre Fahrweise und sie angehalten worden ist und dann konnte sich diese ganze Situation auflösen. Ja.
Das war,
haben wir nicht mitgerechnet.
Mit hatte einer Story Geschichte. Für den Anfang.
Mhm. Ja, und dann, genau, also solche Arten von Geschichten hören wir. Oder wir haben auch von einem anderen Projekt vom Welthaus Bielefeld, das im Norden von Lima ist. Das ist eine Casa de Hogar, also ein
Kinderhort.
Ein Kinderhort im Prinzip. Da haben wir die Leiterin interviewt Und das war auch super emotional.
Ja. Die hat uns auch, also meistens machen wir dann immer so ein kleines Vorgespräch, ohne jetzt das Mikro rauszuholen, mit den Personen. Und mit der Frau hat das Vorgespräch fast 2 Stunden gebraucht, weil die wirklich ihre ganze Lebensgeschichte ausgepackt hat. Und am Ende haben wir halt nur 5 Minuten aufgenommen, weil
Der Beitrag darf natürlich dann auch nicht 2 Stunden, das schaffen wir nicht. Wir haben nur einen kleinen, nur eine kurze Sendezeit. Und es war aber, wir waren einfach völlig gefesselt von ihrer Geschichte und hätten sie auch niemals unterbrechen können. Und sie ist da auch in Tränen ausgebrochen, weil sie in ihrer Ehe viel Gewalt erfahren hat und auch in ihrer Jugendzeit viel Pech gehabt hat und genau, aber einfach aus dem Nichts und also auch in der Gegend, wo dieser Kinderhort gebaut worden ist, war vor 30, 40 Jahren einfach gar nichts, weil die Frau ist schon ein bisschen älter und sie hat das alles mit, ja, im wahrsten Sinne mit den eigenen Händen aufgebaut und das war einfach super.
Und auch mit Hilfe von emotional. Anderen Frauen, die dort leben und sie ist eben auch nicht die Einzige, die sowas erfahren hat dort und setzt sich auch dafür ein, dass die Frauen damit eben das zur Sprache bringen und das nicht in sich hineinfressen. Und deswegen unter anderem hat sie uns eben auch ihre Geschichte erzählt.
Wow. Ja,
ja, und Nee, das ist jetzt eigentlich schon, ja.
Also so ein kleiner Ausschnitt. Das waren natürlich jetzt ja sehr spannende und auch sehr emotionale Interviews. Wir haben da auch so den einen oder anderen kleinen Volksgeschichte. Ja, einfache natürlich. Aber wir sind halt immer super gespannt. Wir haben unter anderem ein Interview gehabt mit einem Pfarrer. Das war auch sehr interessant.
Oder jetzt auch ein Schriftsteller, der aus Lima ursprünglich ist. Mittlerweile in Paris lebt, aber immer wieder nach Lima zurückkehrt, um dort auch Workshops in Schulen zu geben, zu Literatur und oder dann hatten wir auch noch eine Frau, ja, mit Büchern hatten wir jetzt relativ viel auch, eine Frau, die an der Costa Verde in Miraflores mit so einem kleinen, ja, wie so ein Einkaufswagen eigentlich immer samstags ist und
gefüllt mit Büchern
und diese Bücher verleiht oder fast schon verschenkt eigentlich an die Leute und
einfach nur sagt, die einzige Bedingung, die sie stellt an die Leute, die die Bücher nehmen, ist, behaltet die Bücher nicht für euch selbst, sondern gebt sie weiter und dann hat sich ihr Wunsch schon damit erfüllt, das, was sie erreichen will, dass einfach mehr Leute lesen und genau.
Lima eres tú, du bist Lima, sozusagen. Ja,
genau.
Bei Tuvia, wie habt ihr da eure Themen ausgewählt? Was ist da so euer Konzept im Vergleich zu unserem hier vielleicht auch?
Also oft aktuelle Ereignisse oder was in unserem Umfeld uns gerade so beschäftigt. Zum Beispiel, weiß ich noch, wir haben eine Sendung recht am Anfang, ich glaube Dezember war das, eine Sendung zu Aberglaube und da haben wir, glaube ich, auch noch den Beitrag gemacht auf Deutsch zu.
Ich erinnere mich.
Genau, das war auf jeden Fall dadurch inspiriert, dass wir total viel Geschichten gehört haben, jetzt auch zum Beispiel am Mittagstisch bei der Familie, so was für uns auf jeden Fall so total
Montags gibt es immer Linsen, denn dadurch kommt das Geld ins Haus.
Ja, und es bringt Glück für die Woche auch.
Ja.
Weil Montag ist ja dann der erste Tag und dann geht es einem die ganze Woche gut und
da haben wir dann gesammelt. Ja.
Und gerade weil man am Anfang sowas noch nicht so kennt und wir dann ein paar Sachen mit der Zeit kennengelernt haben, haben wir uns dann mal ein ganzes Programm diesem Thema gewidmet. Im Januar haben wir einen Jahresrückblick gemacht. Das war natürlich auch klar, weil Jahresanfang.
Und aktuell, was mir gerade noch einfällt, das war unsere Sendung im Juli, haben wir doch über Umwelt auch gesprochen.
Genau.
Weil uns das das ist schon eine Herzensangelegenheit, weil unser Sektor, in dem wir leben, wir hatten ja am Anfang erzählt, hatten wir riesige Müllberge. Die sind ja jetzt alle zum Glück verschwunden durch die Nachbarschaftsinitiative. Und da hatten wir jetzt auch, das war doch für August,
Wir hatten eine Poyada im Juli.
Genau. Und da wurde auch noch Geld gesammelt für diese Überwachungskamera, die dann gemeinschaftlich gekauft worden ist. Und in dem Zusammenhang haben wir einfach noch mal ein bisschen geschaut, was man zu dem Thema noch rausfindet.
Im Prinzip interkulturelle Themen, also euer Blick auch auf Peru oder auf Villa El Salvador, Schwerpunkt.
Genau, ja.
Inwiefern war die Städtepartnerschaft vielleicht auch mal Thema, wenn da das Tu im Namen von Villa auch dabei ist? Gab es da irgendwo mal Anknüpfungspunkte?
Also ich hatte auf jeden Fall in meinem ersten, aber das ist jetzt ja schon wieder ganz schön lange her, in meinem allerersten Programm hatte ich das behandelt, da war ja das Jubiläum von der Städtepartnerschaft im letzten Jahr und da hatten wir hier eben auch eine Aktivität zu und die Nani war auch da natürlich und dazu hatte ich damals berichtet. Wir hatten auf jeden Fall auch im Mai hatten wir die 50. Sendung von Tuvia und da haben wir einen Zusammenschnitt auch gemacht mit allen, also von ganz vielen verschiedenen Tuvia-Programmen, von den ganzen Freiwilligen, wie sie
das Intro
gemacht haben, genau, die Zuschauer begrüßt haben.
Habe ich euch auch
einen dann ja auch noch von dir den Gruß, Matze.
Stimmt, ja.
Was hatten wir sonst noch?
Ist auf jeden Fall für euch schwer, da täglich dran oder regelmäßig anzuknüpfen. So präsent ist es wahrscheinlich nicht. Ist ja in Tübingen bei vielen Leuten auch nicht unbedingt präsent. Was glaubt ihr, wie kann man das nochmal ein bisschen mehr vielleicht auch ins Bewusstsein der Menschen rücken, dass es diese Städtepartnerschaft gibt und auch was man davon mitnehmen könnte?
Also, wie man ja gemerkt hat gerade, wir haben jetzt nicht so häufig darüber geredet. Auf jeden Fall könnte man den Bezug, weil wir oft eher den allgemeinen Bezug suchen, Peru, Deutschland, aber jetzt nicht wir als Salvador, Tübingen. Weil wir generell unsere Programme, würde ich sagen, immer etwas allgemeiner gehalten haben, weil man sonst einfach zu sehr ins Detail geht und dafür, dass die Sendung nur einmal im Monat läuft, wollten wir das dann, glaube ich, meistens eher ein bisschen als Gesamtüberblick machen. Und auch generell auch in unserem Umfeld mit den Menschen, jetzt nicht nur in der Sendung, sondern auch im Umfeld, haben wir jetzt, glaube ich, nicht so häufig über die Städtepartnerschaft gesprochen. Von daher so im Alltag
könnte man das sich auch noch... Hier donnert und schwuppdiwupp ist die Verbindung weg.
Genau, du hattest ja schon gesagt, wir hatten das ja immer relativ generell gehalten. Ich glaube, dass man da das ein oder andere Mal schon etwas mal spezifischer sein könnte und einfach mal den direkten Vergleich zwischen Villa El Salvador und Tübingen ziehen kann. Wobei man natürlich da auch, ich habe immer das Gefühl, oder dass man, wenn man die beiden vergleichen würde, dass Villa El Salvador da immer der Verlierer wäre. Und da muss man natürlich dann vielleicht auch schauen, in welchem Umfang man das dann macht, damit jetzt da der Zuhörer hier in Villa El Salvador nicht denkt, ja gut, wo wohne ich hier eigentlich? Ist ja schrecklich.
Ja. Dazu ein Beispiel, wir haben ja genau, was auch noch Teil unserer Arbeit war, dass wir uns halt um diese neu kreierte Facebook-Seite immer kümmern mussten. Die muss halt gepflegt werden, weil wir gemerkt haben, wenn wir nur alle 3 Monate so ungefähr was da veröffentlichen, dann läuft es auch nicht so richtig. Und so viel mittlerweile auf Facebook kann man so viele Sachen lesen und das geht sonst einfach unter, wenn man sehr unregelmäßig sich nur darum kümmert. Auf jeden Fall hatten wir überlegt, ein neues Titelbild zu erstellen und da einfach vielleicht Bilder aus Via und Bilder aus Tübingen dann so zu so einer
Als
Art
Collage.
Collage zusammenzustellen. Abgesehen davon, dass wir es jetzt zeitlich nicht mehr geschafft haben, natürlich, waren wir dann eben auch am Überlegen, wie sollen wir da jetzt die Bilder auswählen, damit es irgendwie nicht einfach nur grau für wir und meinetwegen schöne grüne Bäume aus Tübingen ist. So. Ist schon ein bisschen schwierig dann auch, weil ja.
Ja, aber ich glaube, da fällt uns schon auch noch was ein. Wir können da vielleicht auch ein bisschen bei der Seite mit unsere Sachen mit reinpacken. Und also, ich glaube nicht, dass Salim Villa überall verliert. Wir sind schon fast am Ende
Nein.
von der Sendung, nur noch 2,5 Minuten. Vielleicht ganz kurz noch der Ausblick für euch persönlich. Wie geht's weiter? Sophia, du bleibst noch ein bisschen. Charlotte, du
Ja,
fliegst
also
zurück.
ich habe mich genau dafür entschieden, noch etwas länger in Lima zu bleiben. Auch wenn es jetzt nur nicht ganz knapp 2 Monate sind, werde ich ein Praktikum machen bei Brot für die Welt. Und danach plane ich im Anschluss mein Masterstudium fortzusetzen. In welcher Stadt habe ich noch nicht entschieden. Das muss ich jetzt in den nächsten 1, 2 Wochen dann endlich mal machen. Mir fällt es gerade noch ein bisschen schwer. Ich sehe mich gerade noch nirgendwo in Deutschland. Aber genau, so viel zu mir. Charlotte?
Ja, also für mich, ich bin ja dann am Samstag schon wieder in Deutschland. Kann es noch gar nicht glauben. Das ist noch total unreal. Aber genauso war es auch vor einem Jahr, als ich hergekommen bin. Konnte ich es auch nicht glauben, selbst als ich dann hier war, meinen ersten Tag. Aber ich habe mich mittlerweile nach einer sehr langen Entscheidungsphase, die ich auch schon vor,
Ja,
ja, sehr zeitig begonnen habe,
kann ich
auf jeden Fall
bestätigen.
entschieden, nach vielem Hin und Her, dass ich Politik und Recht studieren werde in Münster. Es ist eben ein Kombinationsstudiengang. Ich hatte erst überlegt, Jura zu studieren, nur, aber habe mich dann dagegen entschieden und jetzt mache ich eben eine Kombination aus Politikwissenschaft und Rechtswissenschaft. Und ja, dafür geht es natürlich einiges vorzubereiten für den Umzug. Dann haben wir auch noch unser Rückkehrseminar in Bielefeld im September. Ja.
Ja, vielen Dank. Wir hätten sicher noch eine Stunde plaudern können.
Ja.
So viel, wie ihr erlebt habt in diesem Jahr. Vielen Dank für diese, ja, offenen Worte und ja, dieses tolle Interview über zwischen zwei Kontinenten. Sowas ist doch auch immer was Besonderes für unser Radioherz. Alles Gute euch.
Vielen Dank auch an euch. Ja.
Bis bald. Macht's gut. Das
Herzliche
war
Grüße an alle Zuhörer.
Genau.